Groß C. Punkt. In seinem dritten Abschnitt erklärt der Verfasser, warum Jesus Christus nicht erhaben zu sein scheint. Da liegt ja der Konflikt. Sie meinen, er sei gar nicht so erhaben, er sei. Sie haben die Niedrigkeit Jesu vor Augen. Er will ihnen Jesus groß machen und hat das getan in Kapitel 1. Aber jetzt sagt er ihnen, ja, er war niedrig. Aber warum? Warum schien er so unauffällig zu sein, so unscheinbar? Ich gebe eine Zusammenfassung der Verse 6 bis 18, denn das ist unser Abschnitt. Kapitel 2, Verse 6 bis 18. Jesus wurde niedriger, denn die Engel, wurde Menschensohn, und zwar, um nach dem Menschen, in Anführungsstrichen, zu schauen. Er wurde Mensch, um nach Menschen zu schauen. Wir betrachten zuerst die Vorgeschichte dieser Menschwerdung. Arabisch 1, Punkt. Die Vorgeschichte, und zwar nach Psalm 8. Dort sind es sind hier die Verse 6 bis 8 in unserem Text, in denen wir ein Zitat aus Psalm 8 haben. Wir lesen die Verse 6 bis 8 Anfang. Aber es bezeugte an einer Stelle jemand und sagte, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, oder der Sohn des Menschen, dass du nach ihm schaust? Das kann heißen, nach ihm siehst oder nach ihn besuchst. Also nach ihm schaust, wäre etwas dazwischen. Du machtest ihn ein wenig geringer, denn die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre kröntest du ihn. Und du setztest ihn über die Werke deiner Hände. Alles unterordnetest du seinen Füßen. Bis soweit das Zitat. In diesem Zitat haben wir eine grundsätzliche Schwierigkeit. Wovon spricht der Psalmist? Nun, wenn es heißt, was ist der Mensch, dann scheint das schon klar zu sein. Aber sobald wir zum Sohn des Menschen kommen, meinen wir schon, überspringen zu müssen zu Jesus. Aber im Hebräerbrief ist Jesus Gottes Sohn genannt, und in diesem Psalm ist der Begriff Sohn des Menschen zunächst ein Ausdruck für den Menschen selbst. Das ist typisch in den Psalmen, das ist üblich in den Psalmen, dass man sich wiederholt, und zwar mit anderen Worten. Das können Vershälfte sein, der erste Teil eines Verses macht eine Aussage, und der zweite Hälfte des Verses wiederholt diese Aussage, aber mit anderen Worten. Oder vielleicht auch im nächsten Vers erst. So spricht der Hebräer, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, oder der Sohn des Menschen, dass du nach ihm schaust? Warum Sohn des Menschen dann, aber warum diese Art von Wiederholung? Weil jeder Mensch nach Adam ein Sohn eines Menschen ist, dadurch wird die Fortpflanzung des Menschen beschrieben. Das heißt, Gott schaut nach dem Menschen von Generation zu Generation. Mir ist dieses wichtig geworden, in dem Sinne, dass Gott nach unseren Kindern schaut. Er ist ein Hirte unserer Kinder. Er schaut nach uns und er schaut nach unseren Söhnen und Töchtern. Jetzt wird beschrieben in Psalm 8, übrigens der Rest des Psalmes zeigt auch, dass dieses die Lehre des Psalmes oder dass dies der Sinn ist. Denn im Weiteren, im Psalm 8, spricht er vom gewöhnlichen Menschen und seinem Leben hier auf der Erde mit dem Vieh und seinem Tagwerk und so weiter. Das heißt, der Psalmist spricht davon, vom Leben des Menschen und dass Gott seiner gedenkt. Nun spricht er von seiner Erschaffung. Du machtest ihn, und zwar ein wenig geringer denn die Engel. Es gibt eine Art Stufen, oder es gibt Stufen in der Schöpfung. Oben haben wir Gott, dann haben wir die Engel, dann haben wir die Menschen und dann haben wir die Tiere. Und diese vier Schichten oder Lagen von Ebenen, von Existenz, haben wir in Psalm 8. Wir haben Gott, die Engel, den Menschen und die Tiere. Das ist Gottes Schöpfungsordnung in dieser Hinsicht. Aber nun kommt eine Aussage über die Absicht Gottes bei der Erschaffung des Menschen. Dies wird in der Vergangenheitsform hier in Hebräer 2 formuliert. Aber nach dem Hebräischen kann das auch die Zukunft sein, und dem Sinne nach versteht auch der Hebräerschreiber es von der Zukunft. Was jetzt folgt in Vers 7 und 8 ist Zukunft, das heißt Gottes Absicht, Gottes Plan mit den Menschen. Mit Herrlichkeit und Ehre kröntest du ihn, und du setztest ihn über die Werke deiner Hände. Alles unterordnetest du seinen Füßen. Wenn das fremd für uns zu sein scheint, dass mit der Vergangenheitsform etwas Zukünftiges ausgesagt wird, dann erinnere ich daran, dass auch wir im Alltag so sprechen. Zum Beispiel, wir mussten ja im vorigen Jahr damit uns abfinden, dass wir auszuziehen hatten. Unsere Wohnung, das heißt der ganze Wohnblock, wechselte den Besitzer und nun mussten wir entweder kaufen oder ausziehen, an einem anderen Platz machen. Jetzt waren wir überzeugt, dass dieses der Wink des Herrn war, dass jetzt die Zeit gekommen sei, wo wir zurück nach Kanada ziehen sollten, wo unsere Kinder ja, das heißt in Nordamerika sind unsere Kinder, eine ist in den USA und die anderen in Kanada. Wir hatten schon durch die Gnade Gottes eine Wohnung erwerben können vor Jahren durch Geld, das Gott plötzlich oder unerwartet in unseren Besitz führte. Aber meine Frau begann zu planen. Zunächst einmal waren meine Bücher. Ich wollte einen großen Teil meiner Bücher mitnehmen. Und dann, wenn schon ein Container, dann könnten wir ja auch andere Dinge mitnehmen, die also zu unserem Leben hier gehört. Und das wäre ein Stück zu Hause dann drüben. Also, jetzt wurde geplant. Sie ließ sich einen Bodenplan schicken. Von drüben, vom Verwalter der Wohnungen dort. Und dann zeichnete sie Maß, unsere Möbel und so weiter, Maß, wo kann das hin, wo kann das hin und wo kann das hin. Aber das passte nicht. Ja? Das passte nicht. Und dann plötzlich, unerwartet, ergab sich die Möglichkeit, im selben Gebäude eine etwas größere Wohnung zu erwerben. Und das schenkte der Herr auch wieder, dass das möglich war. Und so plante sie wieder, wo werden wir das hin tun und wir werden das hin tun. Und jetzt stellen wir uns vor, ich habe ihr die Frage gestellt, wo hast du denn den Glasschrank hingestellt? Ja, das ist Vergangenheitsform. Das heißt auf dem Plan, wo hast du ihn hingestellt, wo soll er hinkommen? Ja? Und dann sagt sie, den habe ich zunächst einmal im Wohnzimmer dorthin platziert. Als wir hinkamen, passte das nicht. Wir mussten ihn in den Flur versetzen. Aber gerade diese Frage, wo hast du ihn hingestellt? Das ist ein Beispiel. Wir fragen oft so, aber es geht um etwas Zukünftiges. Aber wir planen und wir drücken das in der Vergangenheitsform aus. Das ist also nicht etwas Lebensfremdes. Im Zusammenhang ist es so, dass es etwas Zukünftiges ist. Das sehen wir gleich, wenn wir den Text betrachten. Also, wir haben hier ein Zitat über die Niedrigkeit des Menschen, über die Erschaffung des Menschen und über die Zukunft des Menschen. Die Rede ist hier zunächst einmal vom Menschen selbst. Der Verfasser gibt nun seinen Kommentar in Vers 8 und dann Vers 9. Nein, in Vers 8, Entschuldigung. Denn indem er ihm alles unterordnete, ließ er nichts, das ihm nicht unterordnet wäre. Nun sehen wir aber noch nicht ihm alles unterworfen. Der Plan war, alles dem Menschen zu unterordnen. Alles. Außer Gott natürlich. Aber der Schreiber stellt fest, noch ist das nicht so. Das heißt, es war ein Plan, der noch nicht verwirklicht worden ist. Warum nicht? Nun, der Mensch fiel in die Sünde. Offenbar wäre das durchführbar gewesen, wenn der Mensch nicht in die Sünde gefallen wäre. Aber nun wurde er in die Sünde gestürzt und der Plan wird auf Eis gelegt. Was jetzt? Der Schreiber sagt, nun sehen wir aber noch nicht alles dem Menschen unterstellt. Alles sollte ihm unterstellt sein, aber noch ist es nicht. Mit anderen Worten, es soll so weit kommen. In den Versen 9 bis 18, also ab Vers 9, im Rest des Kapitels, spricht nun der Schreiber davon, dass Jesus diese Prophetie erfüllt und wie. Die nächsten Verse zeigen uns, dass Jesus nach uns schaut, unseren Platz einnimmt und den Plan Gottes für den Menschen in einer Person erfüllt und dieser eine zieht uns nach sich, sodass schlussendlich Gott doch zum Ziel kommt, sodass sein Plan mit uns Menschen in Erfüllung geht. Aber Jesus ist der Mittler. Wir haben hier wieder den Mittlergedanken. Jesus ist der Mittler, durch den das verwirklicht wird. In Vers 9 betrachten wir zunächst den Zusammenhang. Aber wir sehen den, der ein wenig geringer denn die Engel gemacht wurde. Wir sehen nicht den Menschen erhöht über die Engel. Was sehen wir aber? Wir sehen einen Menschen. Hier ist die Rede nicht vom Sohn, sondern von Jesus, das heißt, den Namen dessen, der in Niedrigkeit kam. Jesus ist sein Nazareth-Name. Wir sehen den, der ein wenig geringer denn die Engel gemacht wurde. Aber warum? Er war höher. Der Mensch war niedriger und sollte höher werden. Jesus war höher und wurde niedriger. Warum? Um unseren Platz einzunehmen, damit er durch die Gnade Gottes für jeden den Tod schmeckte. Jesus, mittels und wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Zu diesem Zeitpunkt ist Jesus schon gen Himmel gefahren und er sagt, wir sehen ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Manchmal wird in der Übersetzung nicht ein Unterschied gemacht zwischen Herrlichkeit und Ehre. Leider. Manchmal sind sie auch sehr ähnlich, das gebe ich zu. Hier haben wir beide Wörter, Herrlichkeit und Ehre, und sie haben verschiedene Nuancen oder Schattierungen von Bedeutung. Herrlichkeit ist das, was vom Wesen Jesu herkommt. Er ist mit Herrlichkeit gekrönt, weil er Gott ist und nach Hause gekommen ist in sein eigenes Element. Die Herrlichkeit gehört ihm. Was ist Ehre? Ehre ist das, das ihm entgegengebracht wird von anderen. Herrlichkeit kommt von ihm heraus und ist das, das ihn umgibt als Gott. Ehre ist das, das die Engel ihm bringen, Gott natürlich auch, und natürlich die Ehre, die wir ihm in der Gemeinde entgegenbringen. Aber jetzt erhebt sich die Frage, wieso sieht der Verfasser dieses Briefes Jesus als gekrönt? Kann er ihn sehen? Ist er ein Prophet, dass er ab und zu hinter die Kulissen des Geschehens schauen kann und er sieht, wie Stephanus vor seinem Tode, Jesus? Oder was meint er hier, wir sehen ihn? Sonntagnachmittag gab es ein schönes Programm in Neuwied und gegen Schluss zitierte jemand Luther, der ungefähr so gesagt haben soll, wenn man, wie war's, Johann, wenn man Gott sehen will, dann muss man die Augen in die Ohren stecken. Ja. Das ist sehr gut ausgedrückt. Ja. Denn ihn sieht man in der Bibel, ja. Deshalb die Ohren. Man muss jetzt hinhören. Mit den Augen sieht man Jesus nicht. Die muss man transferieren, verfrachten in die Ohren. Und dann wird man ihn schon sehen, wenn man ihn hört. Ja? Wir sehen Jesus im Wort. Das ist recht paulinisch. 2. Korinther 4, 4 bis 6. Wir sehen Jesus im Evangelium. In der Heilsbotschaft. Und hier sehen wir wieder die Betonung, die ständige oder wiederholte Betonung des Verfassers auf Gottes Wort. Gottes Wort sollen wir hören, weil Gott es gesprochen hat durch Propheten und durch den Sohn. Gottes Wort sollen wir hören, weil der Sohn, durch den Gott gesprochen hat, so erhaben ist. Gottes Wort sollen wir wir sollen auf Gottes Wort achten, weil in Gottes Wort, so sagt er hier, Jesus zu finden ist. Wir sehen den, der ein wenig geringer denn die Engel gemacht wurde in der Menschwerdung, damit er durch die Gnade Gottes für jeden den Tod schmeckte. Durch die Gnade Gottes. Paulus sagt einmal, wenn er an Titus schreibt, die Gnade Gottes ist erschienen. Personenform hat sie angenommen in seinem Sohn Jesus Christus. Dass die Menschwerdung Jesu ist ein Ausdruck der Gnade Gottes, ein Weg, auf dem die Gnade Gottes sich offenbart. Das ist Gnade Gottes gegen uns, dass er an unseren Stellen für uns, zu unseren Gunsten, den Tod schmeckt. Das Wort schmeckt sollte nicht missverstanden werden. Manchmal sagt man, ja, das ist so ein Lecken oder ein Schmecken, aber nicht ein richtiges Essen. Nun, in der Heiligen Schrift ist das Essen. Schmecken heißt teilhaftig werden, ja, auch in Kapitel 6. Schmecken heißt wirklich sterben. Jesus hat nicht nur gelitten und auf diese Weise gleichsam den Tod geschmeckt, sondern er hat ihn wirklich durchlitten, ist wirklich gestorben, sodass er tot war und, wenn er zum Leben kam, dann mittels Auferstehung. Für jeden den Tod schmeckte, nämlich Jesus. Mittels des Todesleidens und wegen des Todesleidens. Das griechische Wort dia bedeutet beides. wird einmal mit dem Westphal gebraucht, einmal mit dem Wehenfall, verliert aber beim einen oder den anderen Gebrauch nicht notwendigerweise die Doppelbedeutung. In dieser Stelle haben wir den Wehenfall, den Akkusativ, wegen des Todesleidens, wenn ich es recht habe. Ich hoffe, ich habe mich nicht versprochen. Aber der Gedanke ist gleichzeitig auch mittels, das heißt über das Todesleiden, wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Weil er starb, ist er gekrönt worden und nachdem er starb. Später wird er sagen, in Vers 10, es kam ihm zu, es geziemte sich, dass er diesen Weg ging. Also durch oder mittels dieses Weges ist er gekrönt worden. Denn, jetzt kommt eine Begründung, Vers 10, denn es kam ihm zu oder es geziemte ihm, weswegen alle Dinge sind und durch den alle Dinge sind, im Bringen vieler Söhne zur Herrlichkeit, den Anführer ihres Heils, durch Leiden. Hier haben wir durch, oben Vers 9, wegen. Da merkt man, dass die zwei Präpositionen Hand in Hand gehen. Durch Leiden zum Ziel zu bringen. Wer ist ihm, Anfang von Vers 10, es kam ihm zu, Gott, dem Vater. Weswegen alle Dinge sind, Gottes wegen sind sie. Das ist ein sehr wichtiger Vers. Das darf man nicht zu schnell überlesen. Das stimmt mit Offenbarung, ich denke, es dürfte 4 sein, mit dem letzten Vers. Alles ist für Gott geschaffen worden. Nichts hat Selbstzweck. Gott hat alles um ihn herum geschaffen, damit die Strahlen der Schöpfung zu ihm hin leuchten. Er will in der Mitte sein, auf dem Thron, wenn wir uns Kapitel 4 vergegenwärtigen. In Kapitel 4 haben wir Gott auf dem Thron in seiner Schöpfung. In Kapitel 5 haben wir Gott als Herrn in der Zeit der Geschichte. Und dort wird das Lamm uns gezeigt in der Heilsgeschichte. Aber in Kapitel 4 haben wir zunächst die Schöpfung, die aber Gott im Mittelpunkt hat. Und wir Menschen wurden auch Gottes wegen geschaffen. Aber weil wir diese Funktion nicht mehr ausübten, weil Gott Gesetzlosigkeit hasst, weil er die Sünde hasst, aber uns liebte, hat er seinen Sohn geschickt, um uns wieder ihm zuzuordnen, damit wir wieder seinetwegen da wären, ein Leben führten seinetwegen, für ihn. Das kommt in dem Begriff Heiligung zum Ausdruck. Heiligung heißt zugeordnet. Ja? Wir sollen für Gott da sein. Wenn zwei junge Leute den Verliebtheitsprozess erleben, wenn der junge Mann sich für ein Mädchen interessiert, dann ist dieses Mädchen zunächst einmal frei, es ist unabhängig, es gehört natürlich zu einer Familie, aber was die Ehe betrifft, ist es unabhängig, noch gar nicht verheiratet. Und grundsätzlich ist es offen, welcher junge Mann auf sie zukommt, wen sie heiraten wird. Offen, ganz offen. Sie ist also unbezogen in dieser Hinsicht, nicht bezogen. Jetzt kommt ein junger Mann, interessiert sich für sie, wirbt um sie und heiligt sie. Das heißt, er gewinnt ihr Interesse, sodass sie ihm zugeordnet wird und in diesem Prozess, wo sie sich ziehen lässt, in demselben Zeichen, dass sie Interesse gewinnt für ihn, verliert sie Interesse an anderen. Nicht wahr? Sie wird anderen abgesondert und diesem jungen Mann zugesondert. Geheiligt, ihm zugeführt. Heiligung heißt zunächst nicht sinnlos, sondern hat mit Zuordnung und im selben Zeichen dann auch Abwendung von etwas anderem zu tun. Die Spiegel, die man gesammelt hat, das waren metallene Spiegel von den Frauen in Israel, als sie aus Ägypten gekommen waren, als man die Stiftshütte bauen wollte, hat man Spiegel gesammelt. Die gehörten zunächst den Frauen, hat nichts mit der Stiftshütte zu tun. Aber als die Frauen diese metallenen Spiegel zu Mose brachten, dort auf den Haufen warfen gleichsam, dann wurden sie verkratzt, nicht wahr? Aber sie waren heilig. Sie sahen schlimmer aus als vorher, aber sie waren jetzt geheiligt. Warum? Sie waren Gott geheiligt für seine Stiftshütte. Jetzt durfte keine Frau mehr dorthin gehen und sich einen Spiegel holen. Der gehört ihr gar nicht. Die Frauen hatten sie abgegeben und jetzt gehörten sie Gott. Und jetzt bitte lassen Sie die Finger davon. Jetzt wird Gott bestimmen, was mit diesem Metall geschieht. Und das wird eingeschmolzen und neue Figuren, neue Formen werden daraus gemacht. Gott hat uns herausgeholt aus der Zuordnung zur Sünde. Wir waren Sklaven, Römer 6, der Gesetzlosigkeit, der Ungerechtigkeit. Und er hat uns geholt und ihm zugeordnet, sodass wir seinetwegen leben. Wegen Gott, seinetwegen sind alle Dinge und wir, die über die Schöpfung gestellt wurden, sollen nun dafür sorgen, dass nicht nur wir, sondern auch alles, das wir in die Hand bekommen, alles, mit dem wir anvertraut sind, alles, das uns anvertraut ist, soll Gott zugeordnet sein. Bekommen Sie ein Auto? Das gehört Gott. Ja? Jetzt, ich gehöre Gott und alles, was ich habe. Jetzt gebe ich Gott das Auto. Herr, dieses Auto gehört dir. Ich beziehe eine neue Wohnung. Herr, diese Wohnung gehört dir. Sie wird dir zugeordnet. Alles, was da ist. Ja? Ich kaufe etwas. Es kommt vom Herrn. Und es wird dem Herrn gewidmet. Ja. Ich bekomme Geld, einen Lohn. Herr, ich gehöre dir. Dieses Geld gehört dir hier. Alles wird über uns Gottes wegen. Es wird seinetwegen da. Weswegen alle Dinge sind, es geziemte Gott, dem alles gehört und für den alles da ist, auf dem Leidensweg durch seinen Sohn, der nie sündigte, aber unsere Schuhe anzog, unseren Weg ging, uns wieder Gott zuzuordnen auf diesem Weg. Das musste durch den Tod kommen, weil wir den Tod verdient hatten. Aber nur auf dem Wege des Todes konnten wir aus dem Tod und der Hölle herausgeholt werden. Weswegen alle Dinge sind und durch den alle Dinge sind, im Bringen vieler Söhne zur Herrlichkeit, den Anführer ihres Heils, merken Sie die Wiederholung? Im Bringen vieler Söhne zur Herrlichkeit, das ist, was Jesus tut, oder Gott tut es, Gott bringt viele Söhne zur Herrlichkeit, den Anführer ihres Heils. Herrlichkeit ist Heil, Heil ist Herrlichkeit. Das heißt, das Heil schließt die kommende Herrlichkeit ein, die auf uns wartet. Den Anführer ihres Heils in der Herrlichkeit durch Leiden zum Ziel zu bringen. Denn, warum so? Warum geziemt es sich? Denn beide, der heiligt, wer ist das? Dieses Mal ist es Jesus. Jesus, der Sohn, der diese Zuordnung durchführen soll, durch den Leidensweg. Beide, der heiligt, der uns wirbt, und zu Gott führt, und die, die geheiligt werden, die Gott zugeordnet werden, sind alle von einem. Psalm 8. Wir wurden von Gott gemacht. Vers 9 in unserem Text. Jesus wurde geringer gemacht in der Menschwerdung. In der Menschwerdung wird Gott aus Gott geboren. Das heißt, als Mensch. Er wird aus einem, weil er unseren Weg geht und wir waren aus demselben. Und weil wir nun Anführer und zu Rettenden beide von einem haben, geziemt es sich. Es ist der Weg, der jetzt angebracht ist, dass der Retter unseren Weg geht. Denn er ist jetzt Mensch geworden und jetzt leidet er unser Lebensleiden und unseren Todesleiden. Unser Todesleiden leidet er. Und auf diesem Wege bringt Gott ihn zum Ziel. Das heißt, der Zyklus schließt sich. Er kam vom Himmel, wurde Mensch, erlitt den Tod und wird vollendet, das heißt, erreicht wieder das Ziel. Und so zieht er uns dann nach sich. Aus welchem Grunde er sich nicht schämt, sie Brüder zu nennen. Er könnte sich schämen, nicht wahr? Und wie? Aber schämt sich nicht. Er nennt uns seine Brüder. Wir bleiben dabei, dass er unser Herr ist, nicht wahr? Aber er ist einer von uns geworden, um uns zu retten. Unser Herr ist unser Bruder geworden. Er schämt sich nicht, sie Brüder zu nennen. Wenn er sagt, und jetzt werden sie wieder alttestamentliche Stellen zitiert, ich werde deinen Namen meinen Brüdern lobend künden. Es ist hilfreich, diese Texte im Alten Testament zu lesen, denn auf diese Weise erfahren wir, dass es sich um messianische Texte handelt. Inmitten der Gemeinde werde ich dir Lob singen. Das ist sehr praktisch. Es wurde eben gesungen. In der Gemeinde Jesu. Wir sind ja Gottes Gemeinde als Kinder Gottes. Und es wurde gesungen. Wer singt mit uns? Jesus. Jesus ist in seiner Gemeinde. Wenn wir mit ihm Gemeinschaft haben, aus ihm leben, dann dürfen wir aus der Gemeinschaft mit ihm singen, sodass er gleichsam in uns singt. Inmitten der Gemeinde. Das ist ein herrlicher Gedanke, wenn wir uns versammeln als Christen, dass Jesus da ist inmitten der Gemeinde und auch mit Lob singt. Nächstes Zitat, Vers 13, und wiederum sagt, ich werde stets auf ihn vertrauen. Wir haben hier die kontinuierliche Zeitform. Ich werde stets auf ihn vertrauen. Jesus war freiwilligerweise auf den Vater angewiesen und hat aus dem Glauben gelebt. Und sein Glaube, Hebräer Kapitel 12, ist zum Ziel gelangt. Er ist der Anfänger des Glaubens, nicht unseres Glaubens, so steht es nicht im Grundtext, sondern der Anfänger und Vollender des Glaubens. Er hatte zunächst einmal seinen eigenen Glaubensweg. Aber dann als Erhöhter ist er auch Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Ich werde stets auf ihn vertrauen, so hat er uns den Weg gebahnt. Und wiederum, siehe, ich und die Kinder, die Gott mir gab. Gott gibt uns Jesus. Er zieht uns, wenn wir uns ziehen lassen, und führt uns dann zu Jesus. Die eigenen Jünger hat Gott Jesus gegeben. Sie ließen sich ziehen und Gott führte sie seinem Sohne zu. Johannes, Andreas, Philippus, Nathanael, Matthäus, Levi, andere. Sie ließen sich rufen und kamen zu Jesus. Gott zieht Menschen. Und wenn wir evangelisieren, wollen wir das nicht vergessen. Deshalb muss viel gebetet werden, dass Gott wirklich Menschen ruft, sie zieht. Nun ist das Wort Kinder gefallen in diesem Vers 13. Und das wird er gleich aufgreifen. Siehe, ich und die Kinder, die Gott mir gab. Gottes Kinder. Aber was sind Gottes Kinder? Was sind wir als Gottes Kinder? Menschenkinder. Wir haben Fleisch und Blut. Und weil wir Menschen von Fleisch und Blut sind, hat Jesus Fleisch und Blut angenommen. Sehen Sie wieder, wie der Verfasser sorgfältig, Schritt für Schritt, Zug um Zug deutlich macht, was es um die Niedrigkeit Jesu war. Schaut einmal, ihr stößt euch an der Niedrigkeit Jesu. Ihr bleibt da stehen. Ihr könnt nicht darüber hinwegschauen. Ich habe euch Jesus groß gemacht. Ihr wisst jetzt, wer er eigentlich ist. Aber ich will euch zeigen, der Jesus wurde so niedrig, wie ihr ihn kennt, vom Evangelium her. Das hatte seinen Sinn. Meine Lieben, hätte er sagen können, weil wir so niedrig waren. Stoßt euch nicht an Jesus. Wir sind die Ursache. Wir sind die Ursache. Warum wurde er verstümmelt am Kreuz? Wir waren die Ursache. Ja? Unseretwegen hat er das getan. Vers 14. Da also die Kinder, jetzt in Anführungsstrichen, weil das ein Zitat ist von Vers 13. Da also die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig geworden sind durch ihre Geburt, nahm auch er in gleicher, und das Wort bedeutet, und uns nachkommende Weise. Als Jesus Mensch wurde, geringer denn die Engel, kam er und besuchte uns und schaute nach uns. Ja? Suchte uns auf. Psalm 8. Ja? Jesus kam und schaute. Was machst du da? Wo seid ihr alle? Sucht seine verlorenen Schafe. Gleicher und uns nachkommender Weise. Und übrigens, das ist schon der Gedanke, den wir dann später in Vers 16 haben, fasst er und nimmt er an sich. Er hat uns ergriffen und sich an sich gezogen. In uns nahekommender Weise an denselben Teil, das heißt an Blut und Fleisch, damit er durch den Tod, er musste ja Fleisch und Blut annehmen, um sterben zu können. Und warum sterben? Damit er den Teufel außer Kraft setze. Er hat ihn nicht zerstört, er wird in Ewigkeit sein Dasein haben, allerdings in der Verlorenheit, in der Hölle. Aber Jesus wollte seine Wirksamkeit außer Kraft setzen. Den außer Kraft setzte, der die Macht des Todes hat, das heißt den Teufel. Bitte suchen Sie keinen Widerspruch zu Offenbarung 1, wo Jesus die Schlüssel des Hades bzw. des Todesreiches, des Todes und des Todesreiches hat. Dies ist etwas anderes. Ja. Nicht ist Satan verantwortlich für jeden Tod eines Menschen. Das ist nicht, was der Hebräerscheibe hier sagt. Die Schlüssel des Todes behält Jesus und er gibt sie keinem anderen. Ich habe die Schlüssel. Und wenn ich den Himmel auftue, dann kann niemand zuschließen. Niemand kann euch aus meiner Gemeinschaft holen. Ich bringe euch ans Ziel. Ja? Umgekehrt, wenn ich den Himmel zuschließe, dann kann keiner rein. Er muss über Jesus kommen, der die Schlüssel hat. Ja? Also, dieser Vers kollidiert nicht mit Offenbarung 1. Was will der Verfasser hier sagen? Über die Angst, über die Todesfurcht. welche durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch in Versklavung gehalten waren. Auf diese Weise hält er Menschen in den Bann. Auf diese Weise hat er Macht über den Tod. Aus Angst bleiben sie bei Satan. Die Heiden, Sie haben sicherlich gehört, wie Heiden, die nicht das Evangelium gehört haben, aus Angst vor den Dämonen leben. Es ist furchtbar, wir können es nicht vorstellen. Und so bleiben sie an Satan gekettet, über die Angst. An Jesus werden wir durch die Liebe gekettet. Satan kettet seine Sklaven mit der Angst. Und so bleiben sie sein dem Tode, ja, gleichsam versklavt. Denn wenn sie bei Satan sind, müssen sie sterben. Ja? Auf diese Weise gewinnt er Macht über Menschen. Aber Jesus ist gekommen, um ihm diese Macht zu nehmen, um uns aus diesem Bann zu holen und uns aus dem Tode herauszuholen. Er hat den Tod geschmeckt. Er ging in die Höhle, wo Satan war, und hat gleichsam ihm die Macht genommen über die Menschen, die er dort in Gebundenheit hielt. Den Teufel und alle die Befreite, welche durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch in Versklavung gehalten waren. Denn sicherlich nicht Engel fasst er und nimmt er an sich. Dies ist einer der schwierigeren Texte wieder, an dem die Ausleger sich schwer tun. Traditionell, das heißt in der ersten Tradition der Auslegung, in den ersten Jahrhunderten, war es üblich, dass man bei diesem Vers an die Menschwerdung dachte. Das heißt, man dachte, der Verfasser hätte gesagt, nicht die Gestalt von Engeln nimmt er an, sondern er nimmt das menschliche Kleid eines Abrahams Kindes an, dass hier von der Menschwerdung die Rede war. Aber das Wort selbst wird auf diese Weise etwas wortfremd behandelt und ist wohl nicht, sie waren wohl nicht auf der richtigen Spur. Es bedeutet schon helfen, aber ich habe nicht helfen übersetzt. Hat jemand die Luther-Übersetzung dort? Kann jemand das lesen, bitte? 16.
Denn er nimmt sich ja nicht der Engel an, ja, sondern des Sohnes Abraham nimmt er sich an.
Dankeschön. Also nicht Engeln hilft er oder nimmt er sich an, sondern Samen Abrahams nimmt er sich an. Das ist nicht abwegig. Ich wollte etwas genauer übersetzen. Anstatt nimmt er sich an, nimmt er an sich. Aber zunächst, er fasst sie, er greift sie, er holt sie, er naht sich ihnen, nimmt sie und zieht sie an sich. Und auf diese Weise nimmt er sich ihre an, ja? Hilft er ihnen. Aber warum? Nun, dass er nicht Engeln hilft, das ist klar. Und das sollen auch die Leser wissen. Als ob der Verfasser sagen wollte, warum habt ihr überhaupt an Engel gedacht? Ja. Warum dieses große Thema Engel? Jesus ist doch nicht für Engel gekommen in die Welt. Er wurde niedriger den Engel gemacht, unseretwegen, Psalm 8, um nach uns zu schauen, nicht nach Engeln zu schauen. Ja. Es geht nicht um sie. Nicht ihnen hilft er. Gute Engel brauchen keine Hilfe. Und böse Engel bekommen keine Hilfe. Die kommen nicht in Frage. Aber Samen Abrahams, und da dürfte es einem und dem anderen Leser geschmerzt haben, nicht wahr? Abraham? War Abraham ein Sünder? Ja, auch Abraham. Und alle seine Kinder waren Sünder. Ihr rühmt euch, Abrahams Kinder zu sein. Abraham, der große, große Freund Gottes, ja? Der Prophet, der Vater Israels. Moment einmal, sagt der Verfasser. Die Bibel sagt uns, er nimmt sich der Kinder Abrahams an. Wo steht das geschrieben? Wir lesen es. Jesaja 41. Hier wird offenbar wahrscheinlich an Jesaja 41 gedacht. Da geht es um die Verse 8 bis 14. Du aber, Israel, mein Leibeigener, Jakob, den ich erwählt habe, du Samen Abrahams, meines Geliebten, Abraham war der Geliebte Gottes, der ich dich gestärkt habe von der Weltenden her und habe dich gerufen von ihren Grenzen und sagte zu dir, du sollst mein Leibeigener sein. Denn ich erwähle dich und verwerfe dich nicht. Hier wird an die Schuld Israels gedacht. Gott will Israel trösten. Fürchte dich nicht. Ich bin bei dir. Weiche nicht. Denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ich helfe dir auch. Ja, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Siehe, sie sollen zu Spott und zu Schanden werden, alle, die dir Gram sind. Sie sollen werden wie nichts. Und die Leute, die mit dir hadern, sollen umkommen, dass du nach ihnen fragen möchtest und wirst sie nicht finden. Die Leute, die mit dir zanken, sollen werden wie nichts. Und die Leute, die wider dich streiten, sollen ein Ende haben. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand stärkt und zu dir spricht, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Er ergreift die rechte Hand und hilft. Merken Sie den Gedanken, der in Hebräer aufgegriffen wird? Samen Abrahams wird ergriffen am Arm, ich helfe dir. So fürchte dich nicht, du Würmlein Jakob, ihr armer Haufe Israel. Kompliment, nicht wahr? Das ist Realität. Ja. Same Abrahams, oh ja, lauter Würmlein. Ja. Ich helfe dir. Gott macht uns unseres Wurmseins bewusst, damit er uns überzeugen kann, dass wir Hilfe brauchen. Und dann kommt er und hilft uns auch. Ich helfe dir, spricht der Herr, und dein Erlöser ist der Heilige in Israel. Wer kommt und schaut nach uns? Wer erlöst uns aus unserer Not? Der Heilige Israels, Jahwe Christus, Jesus, Jahwe rettet. Das heißt Jesus. Jesus ist Gott in Menschengestalt rettend. Also, dieser Vers scheint den Text dort aufzugreifen. Denn sicherlich nicht Engel fasst er und nimmt er an sich, sondern Samen Abrahams fasst er und nimmt er an sich. Weswegen es notwendig war, in allem den Brüdern gleich gemacht zu werden, damit er ein barmherziger und treuer Hoherpriester würde, in dem das Gott betraf. Würde. Nicht sei. Jesus wurde ein treuer und hoher Priester. Er lernte. Aha. Jetzt sind wir bei den norwegischen Brüdern, ja? Wissen Sie, kennen Sie die? Die sprechen davon, dass Jesus gegen die Sünde in seinem Fleisch kämpfte, allerdings obsiegte, aber er hatte schon tüchtig zu kämpfen. Wie lernt man? Wir müssen etwas nüchtern werden an solcher Stelle und uns nun fragen, was heißt es zu lernen? Wie wird man? Wie wächst man? Wenn man in die Schule geht, dann lernt man auf zweierlei Art und Weise. Wenn man auf dem Arbeitsplatz lernt, dann geschieht das auf zweierlei Art und Weise. Wenn man zu Hause lernt oder selbst lernt, man lernt auf zweierlei Art und Weise. Erstens, ich lerne, indem ich hinzulerne. Ich bin unschuldig, habe nichts verbrochen, ich bin unwissend und ich lerne mehr. Ich lerne hinzu. Oder ich bin wissend, aber ich mache neue Erfahrungen. Das heißt, im Erfahren. Ich lerne es in der Erfahrung. Ich lerne es kennen. Das ist auch ein Lernen. Aber dann gibt es eine zweite Art von Lernen. Ich muss etwas verlernen. Eine schlechte Gewohnheit muss ich ablegen und sie muss korrigiert werden. Und ich muss jetzt das Richtige lernen. Das heißt, es gibt ein Lernen, das vom Falschen zum Richtigen geht. Ich muss lernen, es anders zu machen. Korrektur. Jesus hat die zweite Art von Lernen nie erlebt. Er hat immer alles richtig gemacht. Aber er war noch nie in Leiden gewesen. Er machte neue Erfahrungen. Er durchging unseren Weg. Er durchging ihn, durchlitt unser Leiden. Er litt unseren Tod und so wurde er. Er war ein Werdender im Prozess. Er machte diese Erfahrung und wurde auf diesem Wege der barmherzige und treu hohe Priester, den wir brauchten. Er wurde nicht treuer. Er wurde nicht barmherziger. Er war immer barmherzig. Er war immer treu. Aber auf diesem Wege wurde er zu dem hohen Priester, den wir brauchten. Er wurde zu unserem barmherzigen und treuen hohen Priester. Und in dem, das Gott betraf, das heißt, wir hatten uns gegen Gott verschuldet, wir mussten mit ihm versöhnt werden, Jesus nimmt unsere Sünde in Bezug auf Gott auf sich, tut es für Gott, bringt sich selbst Gott dar. Die ganze Heilsangelegenheit betrifft Gott, in erster Linie Gott. Gott liebt die Welt. Und handelt als Initiant. Er ergreift die Initiative auf dem Heilsweg, im Heilsplan. Das Gott betraf, zu sühnen die Sünden des Volkes. Die Schuld zu tragen, sodass sie vergeben werden kann. Denn insofern er selbst gelitten hat, als Geprüfter, das Wort Versuchung ist nur eine Form der Übersetzung des griechischen Wortes. Die andere Form der Übersetzung ist Prüfung. Jakobus kann ein und dasselbe Wort gebrauchen, aber beide Bedeutungen verwenden. Wenn wir in allerlei Prüfungen kommen, nicht allerlei Versuchungen, im ersten Teil des Textes, Jakobus 1, aber wenn wir zur Sünde versucht werden, dasselbe Wort, dann werden wir von innen her versucht. Da ist das Wort Versuchung angebracht. Ja? Jesus wird geprüft in allen seinen Leiden. Natürlich wurde auch er versucht, das war eine Prüfung, ja. Aber nicht nur das gehört zu seinem Leiden, sondern alles, was er gelitten hat. Also er ist durch sämtliche Prüfungen hindurchgegangen. Und dadurch, insofern er selbst gelitten hat, kann er denen, die geprüft werden, helfen. Er versteht uns. Darüber wird er mehr sagen in Kapitel 4.